Ihr hört das SWR Demokratieforum, ein Streit- und Denkraum für die Demokratie. Hier gibt es Zeit für wichtige Themen und mögliche Lösungen und auch Platz für ganz unterschiedliche Perspektiven, Meinungen und Haltungen. Moderiert wird das Gespräch von mir. Mein Name ist Michel Friedmann, live vor Publikum auf dem Hambacher Schloss, ein wichtiger Ort für die deutsche Demokratie. Jetzt geht es um das Thema Bildung 3.0. Der Lehrer und Blogger Bob Blume, die Juso-Vorsitzende und SPD-Bundestagsabgeordnete Jessica Rosenthal, die mal Lehrerin war, und der Bildungsforscher Kai Marz sprechen über modernes Lernen und die zunehmende Bildungsungerechtigkeit. Herr Blume, Sie sind Lehrer. Die PISA-Studie, Nationaler Bildungstrend oder IGLU. Bei allen großen Bildungsstudien schneiden deutsche Schülerinnen und Schüler schlechter ab als der Durchschnitt. Und das seit Jahren. Wie groß ist der Frust eines Lehrers, der das hören muss?
Der Frust ist groß. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich in meiner alltäglichen Arbeit weniger mit der PISA-Studie als damit beschäftige, wie ich es schaffen soll, Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden, die ja sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben und die nach Corona oftmals unter erheblichem Druck auch leiden, Druck aufzuholen. Es geht, die technische Entwicklung schreitet voran. Man soll das auch noch in die Schule bringen. Es ist einfach sehr viel. Also dieses Alltägliche zu versuchen, alle mitzunehmen und keinen zurückzulassen, das beschäftigt mich in meiner alltäglichen Arbeit eigentlich mehr als die PISA-Studien.
Das mag sein. Und trotzdem müssen wir ja über ein System reden, das auch vor Corona bereits schlechte Noten bekommen hat. Also bei allem Verständnis, und ich habe selbst zwei Kinder, was Corona nochmal den Jugendlichen angetan hat im Alltag und im Leben, bleibt es dabei, dass das deutsche Schulsystem aus vielen Gründen, die wir noch diskutieren wollen, nicht an die Spitze kommt. Deswegen nochmal die Frage in Ihrer Alltagsarbeit, auch in der Schule, in der Sie arbeiten. Wie erklärt man sich das? Das sind ja strukturelle Fragen.
Ja, nochmal, man erklärt sich das in der Alltagsarbeit nicht. Also ich erkläre mir das nicht, sondern was wir tun, ist, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn es darum geht, dass ich Schülerinnen und Schüler mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen die deutsche Rechtschreibung beibringe oder zumindest veranlasse, dass Schülerinnen und Schüler das auf eine Art und Weise machen, die sie danach immer noch gerne schreiben lässt, dann ist meine Zielsetzung weniger zu schauen, sozusagen, dass wir zu einem bestimmten Punkt kommen, sondern meine Zielsetzung ist, dass möglichst viele mitkommen. Und das heißt, dass beispielsweise auch mal ein Inhalt hinten rausfällt. Denn ich glaube, wir sollten einen Fehler nicht machen. Wir könnten ja auch sagen, wo sind die besten Schulsysteme? Und dann können wir natürlich in die nordischen Länder gucken, aber wir können auch dahin gucken, wo sozusagen der Drill und die Zucht ist und wo keiner wirklich mitmachen kann und vielleicht so auf den Weg zu den besten Ergebnissen kommen.
Ich glaube nicht, dass wir das sollen. Aber das sind die skandinavischen Schulen bestimmt nicht.
Nee, das sind die bestimmt nicht. Das sage ich ja.
Also, das wollte ich noch mal sagen. Aber wenn ich Sie, Frau Rosenthal, ins Gespräch nehmen kann, Sie sitzen für die SPD im Bundestag und im Bildungsausschuss. Wir reden ja schon über etwas Existenzielles. Also Schule und Schulausbildung ist schon etwas Prädestinierendes für eine ganze Biografie, ein ganzes Leben. Was ich, es ist gerade angesprochen worden, noch einmal verstärken will, in Deutschland bestimmt ja immer noch dominant die Herkunft der Kinder den Bildungserfolg. Und das will ich auch noch mal sehr deutlich sagen. Es sind nicht nur Kinder aus Migrationshintergrund, sondern es sind auch sehr viele Kinder mit einem ursprünglichen deutschen Hintergrund, in Familien, die zerrüttet sind, in Familien, die überfordert sind oder in Familien, die es gar nicht mehr gibt. Ich habe viel in der Arche gearbeitet und was ich da an Kindern erlebt habe, die dann wirklich lernen wollten, aber überhaupt keine Struktur im Alltag hatten, auch darüber muss man ja reden, das sind leider sehr, sehr viele Kinder. Und die internationale Grundschulleseuntersuchung zeigt, auch bei gleicher Leistung bekommen jedenfalls Kinder aus Arbeiterfamilien oder aus Migrationsfamilien immer noch seltener eine Gymnasialempfehlung als Kinder aus Akademikerfamilien. Das läuft schon seit 20 Jahren ähnlich, was die Ergebnisse angeht. Als ich gelernt habe, das ist länger her als 20 Jahre, war das leider auch schon so. Damals hieß es Bildung für alle. 20, 30 Jahre später sind die Symptome immer noch dieselben. Was läuft da falsch?
Also erstmal würde ich sagen, dass es ja nicht nur konstituierend ist, die ganze Frage von Bildung für eine Biografie, sondern für eine ganze Gesellschaft. Und mir fehlt sozusagen der Aufschrei, auch wenn es vielleicht schon 20, 30 Jahre ist, in denen wir das diskutieren, dass die Gesellschaft als Ganzes das für sich auch so sieht und natürlich auch die Politik, für die sitze ich ja jetzt hier sozusagen im Namen der SPD. Und ich kann nur sagen, warum bin ich in die Politik gegangen? Das lag unter anderem genau daran, weil ich auch in der Schule selber gesehen habe, dass diese Effekte eintreten und dass man sozusagen vor Ort, Sie haben das ja gerade auch beschrieben, man versucht alle mitzunehmen und Sie haben da bestimmt auch noch länger und mehr Erfahrungen als ich jetzt gesammelt habe in der Zeit. Aber mir fällt halt auf, man kann sich abrackern, aber am Ende ist es eine systematische Frage, ob man wirklich alle mitnehmen kann oder nicht. Und das ist sozusagen der Punkt, wo ich sagen muss, wir müssen da ansetzen. Ich denke, es geht um Geld. Es geht vor allem um Geld. Da wäre ich ganz klar dabei, zu sagen, wir müssen mehr Ressourcen in die Schulen stecken, damit man alle mitnehmen kann, damit man diese Effekte auch ausgleichen kann. Und es geht auch ein bisschen darum, ob wir eigentlich noch ein Schulsystem aus dem 18. Jahrhundert haben wollen oder ob wir uns mal trauen, mal was anderes zu denken und dann auch zu machen. Ich möchte ehrlich gesagt an diese große Frage ran, kann Ihnen aber auch sagen, dass es nicht einfach ist. Trotzdem werde ich da nicht locker lassen.
Aber wissen Sie, was aber interessant ist? Sie haben gerade gesagt, dass es einen Aufschrei geben muss. Ich lese immer, ich höre das sogar von den Parteien, es muss einen Aufschrei geben. Jetzt gibt es einen Aufschrei. Es gibt sozusagen diese 89 verschiedenen Organisationen, die sich für eine andere Bildung, für eine bessere Bildung einsetzen. Und das Einzige, was ich da von der Kultusministerkonferenz gehört habe, ist, nein, es gibt dieses Gremium schon. Das Gremium hat sich getroffen, die Kultusministerkonferenz, zum 382. Mal hinter verschlossenen Türen. Und das, was rauskam, es gibt neue Standards für die erste Fremdsprache. Das mag schön und gut sein, aber da frage ich mich immer, wo hakt es dann? Wenn doch sozusagen überall gesagt wird, wir brauchen so eine Bildungswende, dann warte ich wirklich darauf, dass jemand auch das Geld mal in die Hand nimmt.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass man das nicht einfach beantworten kann. Der Punkt ist schon, dass wir darüber sprechen müssen, ist überhaupt diese Ebenentrennung, die wir gerade aktuell haben, die richtige? Wir haben im Koalitionsvertrag ja jetzt der Ampelparteien zumindest reingeschrieben, dass wir ein Kooperationsgebot haben wollen. Das heißt, dass Bund, Länder, Kommunen alle zusammenarbeiten wollen, was ich ehrlicherweise auch schon irre finde, dass man das sich jetzt mal überlegt, dass alle für dieses Thema Bildung zusammenarbeiten sollen, ist aus meiner Sicht jetzt etwas sehr Naheliegendes, sage ich jetzt mal so. Aber natürlich muss das mit Leben gefüllt werden. Und ich denke schon, und das würde ich auch ehrlich gesagt aus der Erfahrung als Lehrerin in der Corona-Pandemie sagen, die KMK muss sich natürlich auch fragen, wofür ist sie da und wie ist wirklich sozusagen ihre Aufgabe, was die Frage von Standardsetzung angeht. Wie ernst nimmt sie sich selbst? Und da, glaube ich, sind wir ehrlicherweise noch am Anfang. Ich weiß nicht, wie man das vor 30 Jahren diskutiert hat, aber ich glaube, die Frage, welche Ebene soll was machen, verschuldete Kommunen sollen die Schulen ausstatten, das funktioniert einfach nicht mehr. Und ich glaube, daran hakt es.
Aber da will ich jetzt ein bisschen kritischer darüber noch diskutieren. Gerne. Als ich Schulsprecher war, und das ist einige Jahrzehnte her, bin ich damals schon zu einem hessischen Kultusminister gegangen von der SPD. Und wir haben damals schon gesagt, wir brauchen Sprachunterricht. Damals hießen die Menschen, die hier kamen, wie Deutsche halt gerne solche Etiketten abgeben, in Anführungsstrichen Gastarbeiter. Das waren vor allem Türken, Griechen und Italiener. Nichts geschah. Das Schöne an, oder das Nicht-Schöne, vielleicht sogar das Frustrierende an dem Thema ist, dass wir das wirklich parteiübergreifend diskutieren können, nämlich, dass jahrzehntelang nichts gemacht ist. Also was ich damit nur sagen will, nichts ist überraschend, nichts ist neu, worüber wir heute diskutieren. Ich bin heute Vater und erlebe bei meinen Kindern dieselben strukturellen Probleme wie damals. Wenn das aber so ist, dann ist das doch ein Offenbarungseid der Bildungspolitik aller Parteien, aber auch der SPD. Erklären Sie mir doch mal als Politikerin, wie kann es sein, dass dieses Thema Bildung nie die Priorität gehabt hat, die es aber verbal bei Wahlkämpfen in den Sonntagsreden immer hat und dass das System sich Jahrzehnt für Jahrzehnt verschlechtert?
Also ich würde erst mal sagen, dass das für die SPD, und da haben Sie ja recht, natürlich für viele Parteien, aber für die SPD keine Frage ist, ob wir das wollen oder nicht. Und dass es auch nicht so ist, dass nichts passiert ist, würde ich auch zurückweisen. Es ist zu wenig passiert. Aber wenn wir uns angucken, dass zum Beispiel ein Aufstiegsversprechen, was mit Bildung verbunden wurde, glaube ich schon sehr glaubwürdig auch von der SPD, natürlich vor vielen Jahren, aber mit der Frage von Einführung von BAföG
funktioniert ja
und
nicht
so weiter,
mehr, was wir sehen.
Auch doch eingeführt worden
ist. Immer noch werden Kinder, die aufsteigen müssten, schlechter, was die Zuweisung an Gymnasien, was all dieses passiert, werden immer noch schlechter geratet. Und das, wie gesagt, in allen Bundesländern. Also das ganze Versprechen auch von Zukunft ist ein Versprechen, das wir jedenfalls, wenn wir kritisch drauf schauen, parteiübergreifend uns die Frage stellen, verdammt nochmal, was ist das wert?
Würde ich ja auch immer noch sagen, dass zu wenig passiert ist. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt darüber sprechen, was sich die Koalition vorgenommen hat mit dem Startchancenprogramm, dann geht es jetzt ja darum, endlich mal Brennpunktschulen in den Fokus zu setzen, wo das halt ganz besonders ein Problem ist und da von Bundesseite auch mal Geld zu geben. So, jetzt kann man da mal von oben drauf gucken und genau diese strukturellen Fragen daran richten und wird sehen, das Geld ist immer noch zu wenig. Ja, also wir machen ein Programm, wir machen erstmals ein Programm und geben auch richtig Geld da rein. Es wird aber auch zu wenig sein. Und deshalb glaube ich, dass die Frage, wie ist man bereit, und zwar länderübergreifend, parteiübergreifend, Bund, Land, wie ist man bereit, das Geld wirklich zu mobilisieren und zu sagen, das ist jetzt unsere Priorität? Das, glaube ich, bleibt die Frage. Und wenn wir 100 Milliarden für die Bundeswehr haben, dann haben wir auch 100 Milliarden für Bildung. Da bin ich mir ziemlich sicher und da wären wir einen großen Schritt weiter.
Herr Marz, Sie sind Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission und beraten die Kultusminister der Länder. Wie lange schon?
Seit 2 Jahren jetzt.
Seit 2 Jahren. Entweder ist Ihre Beratung noch nicht angekommen oder sie ist einfach schlecht oder niemand hört auf Sie. Ich würde gerne folgende Fragen an Sie deswegen stellen. Wir haben das gehört mit Bund und Länder. Das ist ja eine Verfassungssituation aus der Zeit nach dem Nazi-Regime. Das ist eine der wenigen Felder, wo die Länder noch eine große eigene Autonomie haben, wie bei der inneren Sicherheit. Der Bund bietet sich nach Corona besonders an, weil die Länder auch in den Gebäuden Situationen zugelassen haben. Also ich war jetzt erst kürzlich in so einer Schule, wo die Toiletten nicht funktionierten. Also ich dachte, das sind sehr viele Klischees, wo das fließend Wasser nicht funktionierte. Dann habe ich mir gedacht, also wenn die Kinder unseres Wichtigstes ist, warum schicken wir unsere Kinder in solchen Gebäuden und zeigen ihr, dass sie dann doch nicht unser Wichtigstes sind? Ist ein Problem der Bildungspolitik in Deutschland dieses System, dass die Länder, dass die Struktur, also jedes Land für sich, dass der Bund kaum oder eigentlich nicht darf, diese Schulmiseren schaffen? Oder sehen Sie andere Gründe und wenn ja, welche?
Nein, ich würde schon denken, dass das ein zentraler Grund ist. Der Bund hat letztendlich nicht die Entscheidungskompetenz in Fragen der Bildung, die Schule angehen. Und insofern sind auch Programme wie Startchancen in der Sache sehr gut und richtig, aber auch sehr vorsichtig zu sehen, weil die Frage ist, wie die Länder das letztendlich umsetzen, kann der Bund letztendlich nur sehr begrenzt steuern. Ich würde gerne auf 2 Punkte trotzdem noch eingehen, weil ich da ein bisschen widersprechen würde. Ich würde sagen, wir haben gegenwärtig keinen Aufschrei über Bildung oder über eine Bildungsmisere in Deutschland. Den hatten wir vor 20 Jahren, als die erste PISA-Studie rauskam, und den hatten wir in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, die deutsche Bildungskatastrophe. Und da ist wirklich was passiert. Da sind Gesamtschulen gekommen, da sind Fachhochschulen gegründet worden, da gab es strukturelle, systemische Veränderungen. Jetzt passiert nichts. Und man muss sich das einfach mal gegenwärtigen. Wir haben, wenn man die Grundschulstudien, die Sie benannt haben, betrachtet, im Schnitt 20% der Kinder, die am Ende der Grundschule weder über eine hinreichende Lesekompetenz noch über die notwendige mathematische Grundkompetenz verfügen. Wir haben in einigen Ländern, sind das sogar 30% und mehr. Dass das eine Problematik ist, die sich durchwächst und die in den weiteren Schulen nicht aufgefangen werden kann, das ist völlig klar. Und wir haben meines Erachtens einen ganz großen systemischen Fehler in unseren Diskussionen oftmals, wenn es um Bildung geht. Wir fangen immer an zu diskutieren, wenn die Kinder in die Schule gehen, wenn die Schulpflicht anfängt. Wenn wir uns die Studien anschauen, in den ersten 6, 7 Lebensjahren, allein in den ersten 3 Lebensjahren, dann sehen wir, dass da der Grundstein gelegt wird, dass da die Schere zwischen den Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft auseinanderdriftet. Und wenn wir erst im Alter von 7 Jahren anfangen, ich will es jetzt nicht sagen, dann können wir es lassen, aber dann werden wir die Schere nicht mehr schließen können. Wir müssen mit der frühen Bildung anfangen, wenn die Kinder geboren werden. Der zweite Punkt, ich weiß, dass ich mir damit keine Freunde mache, aber ich finde Ihnen wichtig zu sagen, Sie haben, Frau Rosenthal, das Geld bemangelt. Ja, ich bin sehr dafür, dass wir mehr Geld für Bildung ausgeben. Ich bin sehr dafür, dass wir moderne Schul- und Bildungsbauten in die Städte stellen. Da gibt es wunderbare Architekturen, modulare Architekturen mit mobilen und variablen Lernräumen, sozialen Räumen. Finde ich, sollten wir alles machen. Aber die Vorstellung, dass 100 Milliarden Euro uns jetzt aus der Bildungsmisere herausbringen, die ist meines Erachtens einfach ein Stück weit naiv. Das wird nicht passieren.
Warum? Aber nehmen wir an, warum? Was ist daran naiv?
Warum? Weil
dass das Geld nicht gegeben wird oder dass das Geld gar nicht helfen würde?
Das Geld alleine würde nicht helfen. Wir brauchen erstmal eine Idee, was wir mit dem Geld machen wollen. Und da würde dazugehören. Ja, aber ich würde erst die Idee haben und dann überlegen, wie ich das Geld einsetze. Und nämlich eine Idee ist doch, dass ich die vorschulische Bildung mit der schulischen Bildung verzahne. Dass ich die Bildung, die im Unterricht stattfindet, mit der Bildung, die nach dem Unterricht im Ganztag stattfindet, verzahne. Wir haben die Situation, dass an einigen Bundesländern das, was im Unterricht stattfindet, in den Kultusministerien verantwortet wird, das, was am Nachmittag stattfindet, in den Familienministerien. Abgesehen davon, dass es in der Schule keine Organisationseinheit gibt, gibt es die auch auf der Steuerungsebene nicht. Also wir haben viele Baustellen, die wir anschauen müssen und die wir bespielen müssen. Und dann bin ich auch dafür, dass wir 100 Milliarden Euro brauchen. Die nächste Frage, die sich stellt, wir brauchen Personal. Und ich erlebe eine Personaldiskussion in Deutschland, die auch wieder sehr idealtypisch ist. Und ich sage an vielen Stellen, wir werden diese idealtypische Situation nicht in die Realität führen, weil die Leute einfach nicht da sind. Wir haben ja nicht nur im Bildungssystem auch mal nur auf Schule bezogen, einen Personalnotstand. Wir haben diesen ja in allen Bereichen. Wenn jemand versucht, einen Heizungsbauer, das ist jetzt vielleicht nicht so passendes Beispiel, aber einen Klempner zu besorgen, dann wird man den nicht finden, weil die Leute nicht da sind. Das heißt, wir konkurrieren hier mit allen Wirtschaftszweigen und ich denke, es ist in der Tat zu überlegen, wie kann man auch mit welchen Technologien neue Wege gehen, gerade mit digitalen Technologien.
Aber ganz kurz, das hört sich ja alles wunderbar an. Das, was die SWK aber rausgegeben hat, soweit ich mich erinnere, war eher die Empfehlung dafür, dass die Lehrkräfte, die jetzt schon am Limit sind, ihre Arbeit hochsetzen sollen und wenn es ihnen zu viel wird, Yoga machen.
Nein, das.
Lassen Sie mir sozusagen diesen polemischen Punkt kurz, weil ich mich da einfach sehr gut dran erinnere und weil das natürlich auch das ist, was rausgekommen ist, weil ich da auf der anderen Seite ja durchaus grundsätzlich richtig finde, was Sie sagen, auch in Bezug auf den Vorschulbereich. Ich frage mich nur dann erstens immer, warum das in der Politik nicht ankommt und um das ganz kurz zu sagen, ich glaube, da haben wir uns missverstanden. Es geht kein Aufschrei rum, nein, aber alle sagen, es müsste ein Aufschrei rumgehen. Ich hab selber bei einem größeren Publizisten über diese 20% Entschuldigung, diese 20% Kinder gesprochen, die nicht lesen können. Es interessiert schlicht zu wenig. Deshalb würde ich Ihnen auch widersprechen. Sie haben gerade was ganz Interessantes gesagt. Wenn die Kinder doch das Wichtigste sind. Das letzte Mal, als ich gehört habe, dass Kinder so wichtig sind, das ist ungefähr 2 Jahre her, als es darum ging, die Schulen wieder zu öffnen. Kinder haben in Deutschland, wenn es nicht gerade irgendwie Corona ist und es auch darum geht, die Kinder und Jugendlichen irgendwie zu einem Ort zu bringen, damit die Eltern auch arbeiten gehen können, haben Kinder keine Lobby.
Das wäre jetzt ein sehr großes gesellschaftspolitisches Thema, das ich aber aufgreifen möchte. Liegt der Offenbarungseid in der Bildungspolitik darin, ich will jetzt nicht sagen, Kinder haben keine Lobby, das ist so Slogan, aber liegt es, wenn wir tiefer gehen, nicht wirklich darin, dass auf Länderebene, ich kenne überhaupt keine Wahl in Ländern, in Bundesländern, wo nicht Bildung immer wieder das große Thema ist. Nach der Wahl ist es dann wieder überhaupt kein Thema. Und der Bund eigentlich daraus kein Thema machen kann, weil er eigentlich dazu auch nichts anbieten kann. Aber die Frage, die mich nochmal interessiert, ist, wer Kinder hat, wer weiß, dass Kinder in der formalen Bildung nur da das kompensiert bekommen, was sie zu Hause nicht mitbekommen. Und das ist oft auch nicht der Fehler der Eltern. Einige können nicht, einige können sprachlich, andere können sprachlich nicht. Ist es nicht ein gesellschaftspolitischer Anspruch eigentlich, dass gerade ob Vorschule, Schule, dass in diesen Bereichen man das unternimmt, was man gesellschaftspolitisches Wir anbietet, nämlich den Kindern deutlich macht, ihr seid gewollt, ihr seid wichtig, wir kümmern uns, wir bringen euch das bei, wir wollen, dass ihr fühlt, dass ihr eine Priorität habt, weil in ein paar Jahren seid ihr die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die Menschen, die hier auch wählen gehen, und trotzdem ist ein gesellschaftlicher Druck nicht so sehr zu spüren. Ist das auch eines der Gründe, warum es nicht vorangeht?
Also ich würde insofern schon zustimmen, als dass ich glaube, dass die Lobby nicht stark genug ist. Aber ich würde nicht sagen, dass es keine Lobby gibt. Das würde ich aber nicht sagen. Und ich würde vielleicht da auch noch mal ein, zwei Sachen ergänzen, wo Sie ja zu Recht darauf hingewiesen haben, die Frage nämlich, was ist mit dem vorschulischen Bereich, also was passiert vor der Schule. Da würde ich auch nicht sagen wollen, und ich meine, es ist immer einfach zu sagen, es passiert nicht, es passiert nichts, es passiert nichts. Es passiert zu wenig, so, Punkt. Aber wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass Kindergärten endlich kostenfrei werden, an vielen Stellen wird damit Wahlkampf gemacht, da sind wir wieder beim Thema, dass es eben Wahlkampfthema ist, dann ist das, glaube ich, der erste Schritt zu sagen, eine Kindertagesstätte ist keine Verwahranstalt, wo ich sozusagen Geld für bezahle, dass mein Kind dann vernünftig irgendwie halbwegs betreut wird, sondern es ist eine Bildungseinrichtung. Da glaube ich schon, dass wir erste Schritte gehen. Und wenn es dann darum geht, ob der Bund da nichts machen kann, ob wir zu wenig Aufschrei haben, dann würde ich sagen, ich sehe das anders. Also ich bin in die Bundespolitik gegangen als Lehrerin, weil ich der Meinung bin, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Debatte über Bildung brauchen und dass es den Bund sehr wohl was angeht und dass wir es nicht einfach 16 Ländern überlassen können und auch die Debatte da nicht lassen können. Und deshalb würde ich sagen, wir müssen da viel stärker drüber sprechen. Auch die Frage, ob Kinderrechte zum Beispiel ins Grundgesetz kommen, ist nicht so eine Nice-to-have-Sache, sondern das ist eine ganz elementare Frage, wie wichtig uns auch Kinder sind. Aber es gehört dann eben auch dazu, wie können Schülerinnen und Schüler eigentlich mitreden, wenn wir über Bildung sprechen. Und da würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall sehr viel nachzuholen. Da sind wir dann übrigens auch bei den Ideen, wie Schule sich verändern muss. Ich finde, der erste Schritt wäre mal, dass Schülerinnen und Schüler nicht einfach nur Objekte eines Systems sind, sondern auch mitbestimmen, wie eigentlich dieses System Schule aussehen soll und selber auch Demokratie erleben in Schule. Und zwar nicht nur darin, ob eine Weihnachtsaktion von der SV organisiert wird, sondern dass sie wirklich elementar auch Elemente dieses Schulsystems mitgestalten können.
Aber wie sollen Kinder, Jugendliche Demokratie in Schule erlernen, wenn einerseits das Curriculum so eng gestrickt ist, dass man wirklich kaum mehr Spielraum hat, nicht nur zu einem Gespräch von Demokratie, aber wo auch demokratische Debatten, Diskussionen zu vielen Fächern, übrigens selbst in naturwissenschaftlichen Fächern, nicht ein Teil des Curriculums ist, nicht ein Teil übrigens der Lehrerausbildung ist. Das muss man ja auch nochmal sagen. Lehrer und Lehrerinnen sind jetzt nicht gerade dafür ausgebildet, dass sie Demokratie, Streitkultur und ähnliche Dinge in diese Schulen und Klassen bringen, weil sehr schnell kommen sie unter Druck. Curriculum, Curriculum, Curriculum. Dann sind übrigens die Eltern wieder da und sagen, hey, das musst du machen, damit mein Kind die Noten schaffen kann. Also was ich noch mal fragen will, ist, und wir einigen uns jetzt darauf, es passiert nicht nichts, aber es passiert sehr, sehr, sehr wenig, damit wir das nicht jedes Mal neu andiskutieren müssen. Aber lassen Sie uns das doch noch mal sagen. Es gibt zu wenig Lehrer und Lehrerinnen. Es gibt in der Ausstattung der Schulen, wenn es nicht Elite-Schulen sind oder besonders gepamperte Schulen, schlechte Schulgebäude, vor allen Dingen aber das Instrumentarium des 21. Jahrhunderts, digitales Lernen als Instrument fürs ganze Leben ist kaum da. Es gibt nicht genug Zeit, um außerhalb von einem reinen Stoff Sekundarmaßnahmen zu lernen, wie Streitkultur und andere Dinge. Wir sind im Jahre 2023. Jetzt mal ganz ehrlich gesagt, ich vertraue Ihnen alles an und zu, aber Sie sind immer noch im Konjunktiv und in der Zukunft. Und jedes Kind, das jetzt so anfängt wie jetzt, 18 Jahre Schulbildung, wird, wenn es nicht besonderes Glück hat, Defizite haben. Wie erklären Sie das dann den Menschen? Wie vertritt man das eigentlich? Außer, dass man sagt, ja, wir haben Fehler gemacht, aber jetzt machen wir es richtig. Sie beide vielleicht. Fangen Sie doch bitte an, Frau Rosenthal.
Also erstmal würde ich sagen, ich bin nicht die ganze Zeit im Konjunktiv, sondern wenn wir über sowas wie einen Digitalpakt zum Beispiel sprechen, da muss man einfach sagen, der Bund hat unfassbar viel Geld. Wie gesagt, könnte mehr sein, aber viel Geld mobilisiert, um genau zum Beispiel der Frage digitale Infrastruktur zu helfen. Wir machen mit dem Staat Chancen.
Ist es abgerufen worden?
Viele dieser Mittel sind jetzt gebunden und werden jetzt auch abfließen. Wir wollen ja einen zweiten Digitalpakt auflegen, wo genau diese Frage, wie die Abflüsse sind, noch besser werden. Wir machen mit dem Startchancenprogramm jetzt auch eine Investitionsoffensive. Aber klar, am Ende ist es eben die Frage, und da wäre ich beim Kern, trauen wir uns, Schule auch ganz anders zu denken und anders machen zu wollen, oder trauen wir es uns nicht? Ich bin auf der Seite derjenigen, die sagen, wir sollten es uns trauen, wir brauchen vielleicht gar nicht mehr 25.000 Fächer, und übrigens soll Schule ja dann am besten noch Informatik machen und noch Berufsorientierung und weiß was ich was. Vielleicht ist es einfach auch sinnvoll, mal zu sagen, wir wollen mehr über Projektorientierung sprechen. Wir müssen auch die ganzen Inhalte mehr projektorientiert organisieren. Dann können Schülerinnen und Schüler vielleicht auch einfach auswählen, woran sie Interesse haben, und müssen nicht sagen, ich gehe jetzt in Mathe und dann gehe ich in Deutsch. Das sind aber Debatten, die aus meiner Perspektive bisher kaum geführt worden sind. Und es gibt sehr wenig Menschen, die sagen, den Mut bräuchten wir eigentlich.
Da brauche ich Sie. Sie beraten ja, ich will gestehen, ich habe mein Abi gemacht und habe im Prinzip alles dann vergessen. Alles war weg. Das Einzige, was ich nicht vergessen habe, war, wie man lernen sollte. Übrigens auch, wie man rational lernt, also was man weglässt. Alles andere, wenn Sie mich heute fragen würden, und damals schon einen Tag danach, war weg. Wenn wir Frau Rosenthal hören, will ich das doch Sie beide dann fragen. Ist das Curriculum eigentlich wirklich noch aus dem 18. Jahrhundert? Und was hat das mit dem 21. zu tun? Erstens, das Wissen ist durch die digitalen Medien heute wirklich mit einem Klick erreichbar. Man müsste also nur Medienkompetenz dazugeben. Viel wichtiger wäre doch, aus dem Wissen Verstehen zu machen. Reflexion, Diskussion, Nachdenken. Aber wenn man das Curriculum von heute noch sieht, ist es doch eigentlich nach wie vor so gestapelt, wie vor vielen Jahrzehnten auch. Ist das eines der Gründe, warum Schule auch Schüler und Schülerinnen zwar Spaß macht, aber es könnte mehr sein? Und eines der Gründe, warum es sich staut?
Also zunächst würde ich dem völlig zustimmen. Auch ich überlege, ne, was habe ich in der Schule gelernt und was nutze ich danach noch? Und ich glaube, die wenigsten von uns werden zu Hause sitzen und Integrale ziehen. Das hat man in der Schule mal gelernt, oder sich überlegen, wie kann ich den Satz des Thales verwenden. Darum geht es aber auch gar nicht primär, sondern es geht ja darum, dass ich beispielsweise über mathematische Sätze das Argumentieren, das Beweisen lerne. Und das sind Dinge, die Sie tagtäglich anwenden. Und da wurde der Grundstock sicherlich auch in Ihrer Schulzeit gelegt. Insofern müssen wir, glaube ich, wegkommen von einer Diskussion, dass wir einen Fächerkanon haben, der mit Inhalten belegt ist, und dann sagen, diese Inhalte brauche ich in meinem Leben nicht mehr. Aber das Abstrahieren nachher und das Anwenden des Gelernten, das brauchen wir. Ich wäre sehr bei Frau Rosenthal, dass wir sagen, lassen Sie uns einfach mal Schule neu denken an verschiedenen Sachen. Aber wir kriegen es ja nicht mal hin, gegenwärtig darüber nachzudenken, selbst in der Hochphase der Pandemie vor 2 Jahren nicht, dass wir mal sagen, wir fokussieren jetzt vielleicht mal eine gewisse Zeit auf Deutsch und Mathematik. Nicht, weil wir Schule darauf reduzieren wollen, weil es aber die Voraussetzung ist, dass sich junge Menschen Texte erschließen, dass sie in der Lage
lesen
sind.
Lesen und schreiben.
Genau. Und selbst das haben wir nicht geschafft. Und ich denke, den Diskurs müssen wir führen, dass wir sagen, ja, wir müssen uns an einigen Sachen möglicherweise auf das Wesentliche konzentrieren. Wir müssen priorisieren. Wir können nicht alles gleichzeitig machen. Allein die Vorstellung, Sie haben es auch gesagt, das Wissen multipliziert sich in wenigen Jahren. Wir haben das Thema Digitalität, wir haben Informatik. Viele Bundesländer haben Informatik als Unterrichtsfach eingeführt, die meisten als Wahlpflicht, eines auch als Pflichtfach. Wir haben überhaupt gar keine Lehrkräfte, die das machen. Die sind doch noch gar nicht im System. Das heißt, wir haben hier schon wieder an unterschiedlichen Stellen gedacht, und es wird nicht funktionieren. Wir werden meines Erachtens den Bedarf nur durch Seiten- und Quereinsteiger realisieren können, was auch nicht schlecht sein muss. Sie haben beim Digitalpakt etwas gesagt, wo man, glaube ich, sehen kann, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir denn Programme, Maßnahmen, Reformen auch begleiten. Die Frage, wurden denn die Mittel des Digitalpakts überhaupt abgerufen? Das ist ja teilweise schon unsere Messlatte. Und da wissen wir ja noch gar nicht, was wird damit eigentlich gemacht. Und beim Digitalpakt wissen wir es wirklich nicht. Und deswegen ist es wichtig, gerade beim Startchancenprogramm, bei vielen anderen Programmen, dass wir von Anfang an überlegen, was ist die Zielsetzung, wie können wir die überprüfen, wie können wir evaluieren. Nicht um zu zeigen, dass was nicht funktioniert, sondern um aus dem, was nicht funktioniert, Ableitungen zu treffen, wie wir die Systeme besser machen können. Und ich würde einer Aussage, Sie haben versucht, da einen Konsens herzustellen, der würde ich nicht zustimmen, dass zu wenig gemacht wurde. Wenn Sie einfach an Schulleiter fragen, vielleicht Herrn Blume, mit wie vielen Programmen sind Sie täglich in der Schule konfrontiert, die vom Bund, von den Ländern, von Stiftungen, von Bund und Ländern kommen? Ich würde vermuten, Sie können nicht alle aufzählen, die Sie gerade an Ihrer Schule haben. Das heißt, wir haben sehr viel Programme, die aber alle nicht abgestimmt sind. Das ist kein kohärentes Programm an vielen Stellen und möglicherweise können Sie sogar gegenteilige Wirkungen erzielen. Und das ist, glaube ich, eine zentrale Aufgabe.
Das sind die kritischen Punkte. Ich versuche es mal konstruktiv zu machen. Nennen Sie mir doch mal die drei wichtigsten und unmittelbar umzusetzenden Maßnahmen, die Sie empfehlen, damit die Politik jetzt, also ich betone es nochmal, jetzt, das sind Monate, 1-2 Jahre, besser wird und nicht wieder eine Generation darunter leidet, was wir bisher analysieren. Was sind die drei wichtigsten Maßnahmen aus Ihrem Sinne, die einfach jetzt beginnen müssen?
Also ich habe eins schon gesagt, stärkere Fokussierung auf frühe Bildung. Und auch da nicht die Frage der Finanzierung in den Fokus stellen. Dass wir als Familie für unsere Kinder Kita-Gebühren bezahlt haben, ist völlig okay meines Erachtens. Dass viele andere keine bezahlen, ist notwendig. Lieber das Geld für Qualität verwenden, denn die Kita-Freiheit macht keine Qualität besser. Das wäre der erste Punkt. Ein zweiter Punkt wäre, dass wir Ungleiches wirklich ungleich behandeln. Wir haben das Startchancenprogramm und ich weiß, dass der Bund möchte, dass hier ungleich vorgegangen wird. Wenn beispielsweise der Königsteiner Schlüssel der Verteilungsmechanismus ist, wie die Milliarde oder beziehungsweise die Gelder dann halt auch für die verschiedenen Säulen auf die Schulen in den Ländern verteilt werden, dann ist das meines Erachtens ein grundsätzlich falscher Zugang. Man muss sich vorstellen, der Königsteiner Schlüssel wurde mal ins Leben gerufen, um außeruniversitäre Forschung zu finanzieren. Das heißt, bevölkerungsreiche Länder und finanzstarke Länder zahlen mehr als kleinere Länder und finanzschwächere Länder. Und die Länder bekommen jetzt von den Bundesmitteln anteilig mehr als die kleinen Länder, wo aber der Bedarf größer ist. Das heißt, wir müssen dieses Ungleichbehandeln wirklich ernst nehmen. Und der dritte Punkt ist wirklich darüber nachzudenken, wie können neben der klassischen Unterrichtsform neue Modelle von Unterricht aussehen? Wie können wir kreativ sein? Und ich würde mir wünschen, dass dann auch Papiere nicht nur populistisch an der Stelle wahrgenommen werden, sondern dass man auch reinschaut, welche Möglichkeiten in den von ihm angesprochenen Papier stehen da drin, wie man in einer Verknüpfung von digitalen Technologien umgehen kann, um einfach neue Lernräume zu ermöglichen, die auch mit knapperen Ressourcen ausgehen.
Herr Blume, bevor Sie auch antworten, mir gehen zwei Zahlen seit Jahren nicht aus dem Kopf. Eine Zahl ist, dass sehr viele Menschen aus diesem Bildungssystem rausfallen und immer noch Analphabeten gewesen sind. Und ich frage mich, fällt das Lehrer und Lehrerinnen nicht auf? Und die zweite Zahl ist eine neue Zahl. 17% verlassen Schulen und haben keinen Abschluss für den Berufsanfang.
6%.
Mensch, damit sie, also keine Qualifikation mit dem Abschluss, damit sie einen qualifizierten Berufsanfang machen können.
50.000 Schülerinnen und Schüler pro Jahr.
Ja, so, und ich will jetzt nur diese Fragen auch reingeben, weil der Soziologe und Bildungsexperte Aladin Al-Mafalani spricht ja in Bezug auf die Bildungsmisere von dem derzeit, ich zitiere, größten innenpolitischen Problem. Zitat Ende. Damit ist ja gemeint, jetzt komme ich wieder auf diese Gesellschaftspolitik zurück. Du wohnst im falschen Viertel in einer Stadt, du hast eine schlechtere Schule, in der Regel, mit allen Ausnahmen. Du hast Eltern, die dir nicht helfen können, die dir auch nicht beigebracht haben, was Disziplin ist, was also einfach Voraussetzungen sind, dass du in der Schule überhaupt weiterkommst. Du hast Eltern, die schlecht Deutsch sprechen und ich sage noch einmal, das sind nicht nur Migranteneltern. Das sind sehr viele auch Menschen, die eine deutsche Biografie haben, aber sprachlich auch nicht besonders stark sind. Es gibt kein Geld für Nachhilfeunterricht. Also auch all diese Dinge spielen eine Rolle. Erzählen Sie mir doch mal aus Ihrer Sicht, was sind denn so die Maßnahmen, ich nenne das mal so Notmaßnahmen, die wir endlich einführen müssen, dass diese Ungleichheit sich nicht biografisch so fortsetzt. Ist das ein Problem der Schule, die Schulen lösen können? Und was müsste die Gesellschaft, in dem Fall die Politik, tun, dass sie solche Biografien nicht fortgesetzt werden?
Also man merkt ja sozusagen bei jeder Bildungsdiskussion, das Thema wird unglaublich groß. Ich würde jetzt gerne mal ganz klein werden. Da, wo ich sehe, wie Schule jetzt schon anders läuft, ist zum Beispiel in meiner Theater-AG. Da sind Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse bis zur 12. Klasse. Die arbeiten zusammen, die leisten unglaublich viel, die verändern sich, die verändern ihren Charakter, die werden, ich möchte mal kurz pathetisch werden, zu anderen Menschen. Am Anfang bis zum Ende. Das sind aber alles Schülerinnen und Schüler, die das trotz all dem machen, was in der Schule auf sie zukommt. Das heißt, das muss man sich in gewisser Weise auch leisten können. Wenn man zu Hause nicht Akademikereltern hat oder keinen 20-Euro ChatGPT 4.0 Zugang, der sozusagen diese Täuschung möglicherweise gleich gut machen könnte, dann braucht man unglaublich viel Idealismus, um das noch zusätzlich zu machen. Eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, dass zwar ganz viele Leute sagen, es müsste was verändert werden, aber sie möchten nicht bei sich anfangen. Das ist aber zwangsläufig der Fall. Wir müssen, also und das ist ganz, ganz schmerzhaft, gerade Lehrkräfte wissen das. Ja? Weil jeder mir sagen kann, warum sein Fach das absolut Wichtigste ist. Deshalb ist auch immer so lange das Klatschen besonders groß, wenn man sagt, also das Curriculum muss entschlackt werden. Bin ich auch absolut für. Aber dann sagt man, und zwar in deinem Fach, boah, da wird's kompliziert. Das heißt aber, dass wir solche Dinge ernst nehmen müssen. Denn eine Sache, die Sie gerade gesagt haben, stimmt ja nicht ganz. Sie haben gesagt, Sie haben alles wieder vergessen aus der Schulzeit. Aber es ist ja zum Beispiel so, dass Sie schon in Ihrer Schulzeit in der Redaktion gearbeitet haben, für die Schülerzeitung.
Ich war auch Schulsprecher.
Genau, und das sind ja die Dinge, die man so als Soft Skills so ein bisschen unterqualifiziert, aber die man mitnimmt. Und jetzt sage ich mal was, wir brauchen für solche Dinge eine also man braucht in Deutschland für alles, was irgendwie tatsächlich dann auch implementiert werden muss, eine Verwaltungsvorschrift, die quasi sagt, wenn du in der Theater-AG bist und du dich engagierst für die Schülermitvertretung als Schülersprecher, dann kannst du was wegnehmen. Und zwar auch dann, wenn es schmerzhaft wird. Auch dann, wenn es Mathematik in der 11. Klasse ist. Und zwar nicht, weil ich denke, dass Mathematik nicht sinnvoll ist. Sondern weil ich und da stimme ich nämlich zu, Bildung bedeutet ja auch, das kennenzulernen, wogegen man sich dann entscheiden kann. Also wenn ich sozusagen höre, diese ganzen TikTok-Leute, die immer sagen, in der Schule habe ich nichts gelernt, wir müssen nur noch Steuern und Mietrecht und so machen, da stellen sich mir die Haare zu Berge. Denn Bildung bedeutet ja auch, dass man natürlich im besten Fall finanziell unabhängig sein kann, aber Bildung bedeutet auch zu wissen, was man tun kann, nachdem man von der Arbeit gekommen ist. Und das kann auch Netflix sein, aber das kann zum Beispiel auch sein, mal wieder Mascha Kaleko in die Hand zu nehmen und Frühlingsgedichte zu lesen. Also jetzt werde ich tatsächlich pathetisch, aber verzeihen Sie mir das, ich bin ja auch Deutschlehrer. Also, ich glaube, dass sich Schule insofern verändern muss, und ich glaube, es gibt auch schon Schulen, die Gemeinschaftsschulen machen das beispielsweise, dass sie nicht von Voraussetzungen ausgeht, die nicht alle haben, sondern dass sie den Prozess des Lernens, den Prozess der Aneignung in den Mittelpunkt jedes schulischen Handelns stellt. Das kann Demokratieerziehung sein, das kann Theater sein, aber das kann zum Beispiel auch sein, etwas, was ich immer versuche, ist Relevanz zu haben in Bezug auf das Schreiben zum Beispiel. Nicht Einleitung, Hauptteil, Schluss. Meine Kursstufenschüler, die ich hier sehr, sehr nett grüßen möchte, die haben Blogs geschrieben. Nur noch letztes konkretes Beispiel. Und da habe ich immer gesagt, so, ich gebe euch 5 verschiedene Impulse, die ich wichtig finde. 1. Impuls, 2., 3., 4., 5. 6. Impuls, ignoriert alles, was ich gesagt habe und schreibt einfach, worüber ihr wollt.
Das klingt gut, aber...
Das haben die meistens gemacht.
Das hätte ich auch gemacht.
Richtig. Und dass Sie das gemacht hätten, das war mir sowieso klar. Aber was dann kam, war, dass mir Leute Jahre danach geschrieben haben, Herr Blume, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Schreiben als eine sinnvolle Tätigkeit gesehen habe. Und ich glaube, da müssen wir hin.
Gut, also ich will jetzt mal die Einzelbeispiele, so toll das immer klingt, nicht als empirisch dastehen lassen. Das sind Ihre Erfahrungen. Sie sind ein ganz großartiger Lehrer, wie ich gerade erfahre. Ich will noch mal präzisieren. Ich habe gesagt, ich habe alles vergessen, aber nicht das Denken und Reflektieren. Und ich glaube, das haben Sie ja auch noch mal betont. Schule ist dafür da, dass wir am Ende lernen, wie man denkt und reflektiert. Und dann ein ganzes Leben lang, das ist nämlich das Instrument, das wir immer brauchen und immer wieder brauchen. Übrigens ist das auch ein Demokratieinstrument. Denken, reflektieren, eigene Meinungen haben, entwickeln. Aber auch das ist ja schon Luxus. Ich will noch mal, weil das vorhin angesprochen war mit der vorschulischen Bildung. Es fehlt nach Auskunft des Bundesfamilienministeriums rund 378.000 Kita-Plätze für 1- bis 6-Jährige. Also ich kann nur sagen, was für ein Offenbarungseid ist das denn? Also wenn 400.000 aufgerundet solche Kita-Plätze fehlen und dann wiederum Kinder, die privilegiert sind. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn Kinder privilegiert sind. Ich habe ein Problem, dass die Gesellschaft sich nicht kümmert um die, die nicht privilegiert sind. Dass diese Kinder dann unter Umständen schon bei der Kita weitaus überproportionaler durchfallen. Also diese Voraussetzung von auch miteinander lernen, miteinander leben, ertragen, dass das eine Kind das tut und das andere etwas anderes tut, dann in die Schule kommt und wiederum Ungleichheiten schon vom Start in der Schule stattfinden. Also diese strukturelle Ungerechtigkeit auch schon bei Kita-Plätzen beginnt. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich Ihre Beispiele gerade gehört habe, und das will ich auch wirklich nur für mich sagen, ich möchte nicht freigestellt worden sein für Mathe, weil ich mich engagiert habe für meine Schüler und Schülerinnen, sondern das Engagement ist eben eine On-Top-Sache, auf die ich stolz war, weil ich das freiwillig und ehrenamtlich gemacht habe. Und das ist auch eine Lebenserfahrung, die echt klasse ist, dass du darüber hinaus etwas machst. Deswegen will ich auch nicht kompensativ das diskutieren, sondern ich will es diskutieren, wie sollen Schüler und Schülerinnen, bei denen die Grundinstrumente so unterschiedlich sind, wenn sie in die Schule kommen und die sich ja immer weiter dann entfernen voneinander, wie sollen die kompensiert werden? Und ich glaube, das ist neben allem, was wir über Schule reden, doch der Anspruch, den wir haben, wenn alle gleich sind, sie gerade in der Bildung zu kompensieren, dass da nicht die Herkunft, die Biografie bestimmt. Warum funktioniert das nicht? 380.000 Kita-Plätze fehlen.
Ja, also vielleicht, um mit den Kita-Plätzen anzufangen, das ist ein Desaster. Natürlich könnte ich jetzt verschiedene Gesetzesinitiativen aufzählen, das Gute-Kita-Gesetz und so weiter, mit dem wir natürlich versuchen, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Viele Länder haben natürlich auch sehr viele Initiativen gestartet. Am Ende ist es auch eine Frage, wer will eigentlich Erzieherinnen und Erzieher werden? Wie ist das bezahlt? Was ist die Belastung? Wie ist die Ausbildung übrigens auch? In einigen Ländern muss man ja dafür sogar noch bezahlen. Auf jeden Fall kriegt man während der Ausbildung kein Geld. Das sind alles Sachen, wo es um Anerkennung geht und wo ehrlicherweise dann auch eine Bezahlung entsprechend angepasst werden muss. Und da, glaube ich, sind wir an dieser Stelle auch weit hinten dran. Das will ich auch nicht schönreden. Wir arbeiten da dran, aber die Kita-Plätze fehlen. Da kann ich jetzt nicht sagen, so oder so wird das jetzt in den nächsten Jahren auf jeden Fall gelöst werden.
Warum fehlen Kita-Plätze?
Ja, weil sie nicht geschaffen worden sind. Weil man sich darauf verlassen hat, dass Frauen es schon irgendwie richten und am Ende zu Hause bleiben, Teilzeit arbeiten und die Kinder betreuen. Weil wir einfach viel zu lange in gesellschaftlichen Strukturen verhaftet worden sind, wo man nicht gesagt hat, es geht um frühkindliche Bildung. Es geht darum, dass Frauen arbeiten können.
Das kenne ich alles. Aber das haben wir seit Jahren diskutiert. Und deswegen haben wir von Kitas gesprochen.
Ja, aber wir reden doch immer noch.
40 genau, Jahren.
Aber da
warum
ist das auch
hat der
ein
Staat
Bild.
Immer noch nicht diese Kita-Stätten, ob Länder, Kommunen, ist mir völlig egal. Warum sind die nicht da?
Zum einen, weil man das Geld dafür nicht investiert hat, zum anderen, weil die Prozesse, und das können Sie ehrlicherweise auch nicht wegwischen, die ich gerade beschrieben habe, die gesellschaftlichen Strukturen, nun mal lange Grundlage dafür waren. Es ist ja nicht umsonst, dass man zum Beispiel in Ostdeutschland ganz andere Betreuungsplatzangebote hat als in Westdeutschland, weil natürlich ein tradiertes Frauenbild super lange gewirkt hat und wir nicht an den richtigen Stellen gesagt haben, es geht um frühkindliche Bildung. Und da würde ich auch nochmal sagen, es geht übrigens auch um kostenfreie Bildung. Und deshalb bin ich auch weiterhin dabei, dass auf jeden Fall ein Kita-Platz kostenfrei sein muss. Da geht es trotzdem um Qualitätssteigerung, alles klar, aber meine Position ist da sehr deutlich. Es geht auch um Kostenfreiheit und es geht darum, dass auch Kommunen Unterstützung finden müssen, um diese Kita-Plätze ja auch überhaupt schaffen zu können. Das haben wir bei der Schule ja in gleicher Weise. Die Kommunen sind zum Teil einfach hochverschuldet. Die haben überhaupt nicht das Geld, sowohl vernünftige Schulbauten zu leisten, als auch die Kita-Plätze zu schaffen. Das ist genau der Punkt, wo wir, glaube ich, ansetzen müssen. Und einen Punkt würde ich gerne noch ergänzen, wenn es um Schule geht, weil ich das richtig gut fand, was Sie gerade gesagt haben, Herr Blume, dass es eben darum gehen muss, Kinder und junge Menschen in ihrer Entwicklung auch zu sehen. Und wenn wir darüber reden, warum läuft das alles so, wie es läuft, dann würde ich weiterhin sagen, wir müssen uns mal entscheiden, ist Schule ein Ort der Bildung, wo es darum geht, dass Kinder schreiben, lesen, rechnen lernen. Ja, basale Kompetenzen auf jeden Fall. Aber wo es vor allem auch darum geht, dass sie sich entwickeln können, dass sie auch sich entfalten können, so wie Sie das gerade beschrieben haben? Oder geht es darum, dass wir sagen, das ist eigentlich eine Leistungsinstitution, wo wir sagen wollen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am Ende ist sozusagen die Aussagekraft dieser Note, würde ich mal sagen, relativ so. Und wir sagen, es geht um Selektion. Es geht darum, Chancen zu vergeben, ob du dann mal dieses oder jenes in deinem Leben machen kannst. Ich glaube, diese beiden verschiedenen Prinzipien kollidieren völlig.
Finde ich
spannend. Und wir müssen sagen, wir brauchen einen Fokus auf dem Ersteren.
Finde ich spannend, frag mich aber dann, warum, ich sage jetzt mal generalisierend, die Politik dieses System in die Universitäten jetzt reingetragen hat und mit Master- und BA-Studien die Verschulung der Universität nochmal verlängert hat, weil bei Master- und BA-Studien hat man wieder nicht die Zeit, was man an Universitäten eigentlich haben müsste, nachzudenken, zu forschen, Zeit zu haben, Seminare zu haben, sondern alle Studenten und Studentinnen, ich bin auch Professor, haben jetzt nur einen Kick, nämlich wie schaffen Sie das Curriculum, das in BA und Master Erfordernissen gemacht wird und wie schnell kommen Sie da durch? Und deswegen will ich gerne mit Ihnen, Herr Marz, noch mal eine andere Frage diskutieren. Der Lehrerverband spricht von mehr als 500.000 Kindern, die nach Deutschland geflüchtet sind und zwar seit 2015 in deutschen Schulen aufgenommen worden sind. Der Lehrerverband sagt, die meisten von ihnen kommen ohne ein Wort Deutsch. Viele sind traumatisiert, viele Schulen waren darauf nicht vorbereitet. Aus Herausforderungen wurde bei vielen Lehrkräften Überforderung. In unregelmäßigen Abständen kommt dann die Forderung, Kinder ohne Deutschkenntnisse haben nichts in der Schule verloren. Und Populisten, vor allen Dingen rechtsextreme Populisten, sagen, Kinder ohne Deutschkenntnisse seien schuld an den schlechten Ergebnissen in Bildungsstudien.
Ja, das kann man relativ kurz beantworten. Das ist Quatsch. Das ist schlicht und ergreifend Quatsch. Es gibt keine empirische Evidenz dafür. Die Bildungsstudien, die wir anfangs diskutiert haben, haben ja genau solche Veränderungen in der Zusammensetzung der Schülerschaft auch kontrolliert, um einfach sich die Ergebnisse von jetzt angeguckt mit den Ergebnissen vor 10 Jahren und haben statistisch die Zusammensetzung der Schülerschaft angegleicht. Es gibt einen kleinen Effekt, aber keinen, der diesen Abwärtstrend der letzten 10 Jahre erklären lässt. Ich würde gerne aber einen Punkt an der Stelle sagen, weil nämlich die Schule, und das kommt oftmals zu kurz, eine wahnsinnige Integrationsleistung in den letzten Jahren hier gebracht hat, dass nämlich genau diese Schülergruppen mal gelingender, mal weniger gelingend halt in die Schule und damit halt auch in die Gesellschaft integriert hat. Und ich würde der These nicht ganz zustimmen, dass die Integration letztendlich zu der Überforderung von Lehrkräften geführt hat, weil die war schon vorher da. Aber dass das eine zusätzliche Herausforderung ist, dass man damit umgehen kann und dass man überlegen kann, wie können Lehrkräfte unterstützt werden, welche zusätzlichen Qualifizierungsangebote brauchen sie, welche Unterstützung bei der Entwicklung von Förderkonzepten beispielsweise, das finde ich wichtig. Und im Übrigen Übrigen bin ich der festen Überzeugung, dass wenn wir diese Problemlage insgesamt, und man beziehe ich jetzt nicht auf die zugewanderten Kinder, sondern die Problemlage insgesamt lösen wollen, dann wird es Schule alleine nicht schaffen.
Ich brauche noch eine Info.
Aber ich würd gerne was sagen. Na,
Entschuldigung, ich brauche nur noch eine Info kurz. Dann gleich bitte Sie. Nach Angaben der KMK gibt es bundesweit mehr als 12.000 unbesetzte Lehrerstellen. Der Lehrerverband spricht von 32.000 bis 40.000 unbesetzte Stellen. Welcher Zahl trauen Sie mehr?
Es ist... Letztendlich ist es egal, welche Zahl es ist. Es werden in einigen Jahren noch viel mehr sein. Nicht, weil wir nicht abschätzen können, wie viele SchülerInnen ins System kommen, sondern weil in den Prognosen unterschiedliche Annahmen zugrunde liegen, wie viele Lehrkräfte werden in Zukunft zur Verfügung stehen. Und da hat die KMK eine sehr konservative Schätzung, indem sie nämlich implizit davon ausgeht, dass diejenigen jungen Menschen, die ihr Lehramtsstudium anfangen, auch später nach dem Referendariat in den Beruf einsteigen. Und das stimmt halt nicht. Und deswegen wird halt dieses Delta noch größer werden. Und wir werden dieses Delta auch nicht zu null auffüllen können. Und deswegen müssen wir jetzt anfangen, darüber nachzudenken, wie können mittelfristig Lösungen aussehen, die auch mit weniger Personal oder mit anderes Personal auskommen. Ich möchte noch ein Beispiel bringen. Sie haben vorhin die Frage gestellt, warum ist das so, dass so viele Kinder, später Jugendliche, später dann Erwachsene nicht über die hinreichenden Kompetenzen verfügen? Das eine ist der Glaube an die Allmacht des Lehrbuchs möglicherweise. Ähnlich wie im Bachelor- und Masterstudium, wir müssen das Curriculum schaffen. Nicht selten höre ich von Lehrkräften am Ende des Schuljahres, wir haben es geschafft, das Lehrbuch ist durch. Das kann nicht die Lösung sein. In der Grundschule versuche ich das manchmal zu beschreiben. Stellen Sie sich vor, eine Klasse hat den Zahlenraum Addition bis 100, schreibt die Klassenarbeit von 25 Kindern, schreiben 5 eine 5. Was passiert in aller Regel? Nicht viel. In der nächsten Stunde wird mit der Multiplikation angefangen. Die 5, die die Addition nicht verstanden haben, werden das mit sich ziehen, und zwar eine ganze Weile. Und da liegt ein struktureller Fehler. Und an der Stelle ist Bildung dann auch schulische Bildung nicht mehr kostenfrei. Denn wenn ein Kind beispielsweise eine Dyskalkulie hat oder eine Leserechtschreibschwäche, dann sind die Lehrkräfte oftmals überhaupt nicht in der Lage, das zu diagnostizieren. Das ist auch vielleicht gar nicht ihre Aufgabe. Dazu braucht es spezifische Fachleute. Wer ist dafür verantwortlich? Die Familien, indem sie in die lerntherapeutische Einrichtung gehen. Wer bezahlt die Diagnose? Die Familien. Wer bezahlt die Therapie? Die Familien. Gibt es eine Verzahnung der Lerntherapeutinnen mit den Lehrkräften? Manchmal ja, manchmal nicht. Warum holen wir die Diagnose als außerschulische Expertise nicht in die Schule und tragen dafür Sorge, dass die notwendigen Fördermaßnahmen dann auch vom Staat bezahlt werden und nicht von den Familien selbst, weil einige können es sich schlicht und ergreifend nicht leisten.
Ich finde aber einen Punkt, den Sie gerade gesagt haben, sehr spannend, nämlich dieses, was Sie so sagen, so Kleben am Schulbuch. Was man nämlich, glaube ich, damit macht und sozusagen jetzt nicht bösartig oder so, ist, man verschiebt ein strukturelles Problem auf die individuelle Entscheidung von Lehrkräften. Ja, das heißt, jedes Mal, wenn eine Lehrkraft was anders macht, Schulträger des Deutschen Schulpreises, heißt es immer mutig gehandelt. Man muss immer mutig handeln, wenn man irgendwas anders machen will. Was ich erwarten würde, wäre, von der Politik auch Freiräume zu geben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sollen digitalisieren, wir sollen mit Tablets arbeiten und so weiter. Das können wir machen, das ist störungsanfällig, da muss man sich einarbeiten, das macht auch Spaß, aber das sind neue Medien. Aber am Ende sollen wir genau dieselbe Prüfung schreiben, wie man seit sozusagen 70 Jahren geschrieben hat. Das funktioniert nicht, weil jeder Kollege, der sagt, jetzt muss ich das auch noch machen, jetzt brauche ich eine Zusatzausbildung dafür, jetzt muss ich das machen und am Ende schreibe ich dieselbe Klassenarbeit, da komme ich doch dann schlechter raus. Also Digitales ist nichts für mich. Und die Argumentation ist stringent. Also müsste man eigentlich sagen, wenn man die Veränderung schon will und Teile der Veränderung werden ja gewollt, muss man den Schulen auch den Freiraum geben. Das Zweite ist, ich glaube, wir müssen aufhören, von Schulen zu denken als diese Orte, wo Lehrkräfte und das Sekretariat ist. Sondern Schulen sind schon längst zu Orten geworden, die eigentlich ein Team von Systemadministratoren bräuchten. Wir haben einen Schulpsychologen-Schlüssel, bitte nachgoogeln, wenn das jetzt falsch ist, von, ich glaube, 1 zu 7.000. Und ich glaube, die KMK-Richtlinie dazu ist von 1970 oder so. Gleichzeitig haben wir es aber mit Schülern und Schülerinnen zu tun, die aufgrund von Leistungsdruck und so weiter eigentlich Gesprächspartner bräuchten. Das müssen Lehrer auch alles machen. Es gab letztens eine Studie einer großen Stiftung, die herausgearbeitet hat, dass deutsche Lehrer nur ein Drittel ihrer Zeit in der Schule überhaupt mit Unterrichten beschäftigt sind, weil sie sozusagen die ganzen anderen fachlichen Expertisen sich auch noch da drauf schaffen müssen. Das heißt, nur noch ein Satz. Das heißt, grundsätzlich stimme ich Ihnen zu, dass es Qualifizierungsmaßnahmen braucht. Ich würde aber eher hingehen und sagen, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass eben Schulen die Orte von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern sind, sondern überlegen, welche Fachkräfte brauchen wir in den Schulen eigentlich auch. Das kann für die Evaluation sein, aber eben auch Psychologie, Begleitung und Sozialarbeit.
Auch darüber wird ja schon lange gesprochen. In einigen Schulen ist das übrigens institutionalisiert worden. Sie haben bis vor knapp 2 Jahren als Lehrerin gearbeitet. Was war das? Realschule, Gymnasium, Grundschule?
Ich habe mein Referendariat an der Gesamtschule gemacht und habe dann eine Zeit lang an der Realschule unterrichtet und bin dann an die Gesamtschule zurückgegangen.
Hat Ihnen das Spaß gemacht?
Unfassbar viel, ja.
Mehr als Politik?
Fiese Frage. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mehr als Politik?
Ich muss sagen, es bleibt für mich immer noch eines der besten Stunden in meiner Wahlkreiswoche in Bonn, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam über Politik diskutieren kann.
Gut, dann nur zur Erklärung, dann sind Sie für die SPD in den Bundestag gewählt worden, Sie waren Juso-Vorsitzende.
Ja.
Der Sprung ist hart, ne? Von der Juso-Vorsitzende dann in die SPD-Pragmatik zu kommen.
Och, ich würde sagen, wenn ich mir angucke, wie das Regierungsprogramm so aussah und wie
ich rede von der Regierungsrealität, nicht vom Programm.
So hart war es nicht, muss ich sagen. Viele Dinge habe ich schon vorher auch machen müssen. Aber natürlich, das ist leider sozusagen die Erfahrung, die man, glaube ich, in der Politik aushalten muss. Man hat die Ideale, man hat die Visionen und die treffen auf Realitäten. Und dann muss man gucken, wie weit kann man sozusagen in Richtung der Vision gehen.
Nichts anderes
als Stück weit, weiß ich nicht, aber Stück weit vielleicht.
Kompromisse, dauernd Kompromisse. Aber weil wir vorhin darüber gesprochen haben, Lehrer verdienen in Deutschland und Lehrerinnen besser als in vielen anderen europäischen Ländern. In Finnland verdienen Lehrer und Lehrerinnen deutlich weniger und trotzdem bewerben sich deutlich mehr Menschen, Lehrer und Lehrerinnen zu werden. Würden Sie unter den Bedingungen, die momentan vorhanden sind und kurzfristig nicht besser werden, jungen Menschen, die hier auch sitzen, empfehlen, Lehrer oder Lehrerin zu werden?
Ja, ich würde das auf jeden Fall immer jungen Menschen empfehlen. Aus dem einfachen Grund, und da bin ich jetzt sozusagen parteiisch, weil ich selber den Beruf einfach extrem gerne gemacht habe und auch je nachdem sozusagen, wie das jetzt politisch weitergeht, natürlich auch wieder machen werde. Und ich möchte schon gerne versprechen, und dafür bin ich ja nun mal auch in der Politik, ich will das ja verändern. Und wenn wir über die Frage sprechen, wie muss Schule da anders werden, dann ist genau der Punkt multiprofessionelle Teams, Sozialarbeit an Schule, was wir mit dem Startchancenprogramm jetzt zum Beispiel auch strukturell unterstützen wollen. Das alles soll ja dazu führen, dass hoffentlich der Lehrerinnenberuf viel stärker darin geht, dass man individuell beraten kann, dass man wirklich beim Lernen unterstützen kann und nicht vorne der Dompteur ist, der irgendwie die Hälfte der Zeit versucht, Störungen zu vermeiden und die andere Hälfte unterrichtet.
Ich will trotzdem nochmal über die Frage mit Ihnen nachdenken. Also nochmal, in einem Land wie Finnland verdienen Lehrer und Lehrerinnen weniger und trotzdem wollen viel mehr Lehrer und Lehrerinnen werden. Dort wird ganz anders unterrichtet. Es sind Gruppenunterrichte, es sind Interessenunterrichte. Noten spielen lange Zeit keine große Rolle.
Und auch 9 Jahre zusammen.
Ne? Das wollte ich nur sagen, spielen keine große Rolle. Also wenn ich mir so ein Land jetzt wie Finnland anschaue, warum kann das Deutschland nicht?
Ich hoffe, dass wir das können und ich will genau, dass wir da hinkommen.
Werde ich das noch erleben?
Ich hoffe. Ich bin sehr ambitioniert.
Also Sie hoffen, dass ich sehr lange lebe, um das zu erleben?
Ich hoffe beides.
Gut. Ich will Ihnen mal meine Erfahrung mit Schule in Deutschland nennen. Ich bin Migrantenkind. Ich bin mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich komme aus Paris. Und meine Muttersprache war Französisch und war also, ob das jetzt völlig egal, ob du aus der Türkei kommst oder aus Frankreich kommst, Deutsch war schlimm. An meine erste Deutscharbeit war ein ganz rotes Heft. Also es gab kaum eine Zeile, die nicht überrotet war. Und ich konnte kein Wort Deutsch, meine Eltern sprachen Polnisch. Und nach so einem Vierteljahr hat mich dann meine Deutschlehrerin zur Seite genommen und gesagt, weißt du was, ich gebe dir Nachhilfeunterricht. Und sie hat mir Nachhilfeunterricht gegeben. Und jetzt nicht, weil ich ein Streber bin und nicht, weil ich das jetzt sehr eitel erzähle, habe ich dann im Abitur 15 Punkte Deutsch gemacht. Das war aber Zufall. Warum ist es immer noch Zufall? Und nicht die Regel, dass Kinder in die Hand genommen werden. Also ich bin jetzt nicht anders wie alle anderen nach mir und vor mir. Aber jemand hat mir im richtigen Augenblick geholfen und es war Zufall, es war ein guter Wille dieser Lehrerin. Warum ist das nicht zwingend im System, dass man Kinder, die aus welchen Gründen auch immer eine Anfangsschwäche haben, das nicht kompensiert. Wir hören gerade, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen junge Menschen. Und in unserem System fallen so viele junge Menschen aus, die, wenn sie da die Hilfe bekommen hätten, ihren Schulweg genauso durchgelaufen hätten wie ich. Ich würde jedenfalls hier nicht mehr sitzen oder nie gesessen haben, wenn ich diese Lehrerin nicht gehabt hätte. Kann mir das jeder von Ihnen mal erklären? Fangen Sie an.
Ja, ich hätte eine mögliche Erklärung. Wir haben in Deutschland, in den Ländern unterschiedlich ausgestattet, aber keine kohärente Verknüpfung zwischen Diagnose und Förderung. Also das, was Sie jetzt an Ihrer Person beschrieben haben, müsste einer Lehrperson eigentlich auffallen. Und trotzdem würde ich sehr dafür plädieren, dass wir eine datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung implementieren, die dann, wir haben Bundesländer, in denen das möglich ist, wenn man sehen kann, dass Kinder eben keine Entwicklungsfortschritte auf individueller Ebene, nie als soziale Norm mit irgendwelchen Noten, sondern immer als individueller Entwicklungsverlauf, dass dann obligatorische Förderung ansetzt. Entweder implizite Förderung oder explizite Förderung. Und das darf auch wieder nicht erst in der Schule anfangen. Wir haben Bundesländer, die machen das in dem vorschulischen Bereich im Alter von 4, 4,5 Jahren. Da werden bei allen Kindern verpflichtend,
wenn man einen Kita-Platz bekäme.
Nein, nicht nur, wenn man einen Kita-Platz bekäme. Bei allen Kindern, in Hamburg beispielsweise, wird im Alter von 4,5 Jahren die sogenannte 4,5-jährigen Untersuchung durchgeführt. Da wird der Sprachstand erhoben. Und wenn sich Förderbedarfe ergeben, setzt entweder oder setzen Fördermaßnahmen an, je nachdem. Mit der Intention, bis zum Schuleintritt die Kinder auf ein Sprachlevel zu bringen, dass sie dem Unterricht in der Instruktionssprache verfolgen können. Und da fängt es schon an, wirklich diese Verbindung, wir gucken ins System, wir diagnostizieren, aber wir diagnostizieren nicht der Diagnose willen, sondern um dann zu überlegen, welche Förderung brauchen wir. Und wir haben Bundesländer, die erreichen im vorschulischen Bereich mit dieser Diagnose und anschließenden Förderung ungefähr 97% der Kinder. Und wir haben Bundesländer, die erreichen bei verpflichtendem Charakter 30% der Kinder. Das heißt, selbst wenn der Mechanismus da ist, dann fehlt es an einer Umsetzungsstrategie. Ich will nicht sagen an einem Umsetzungswillen. Und das sind meines Erachtens alles Stellschrauben, die wir in den Blick nehmen können, die alleine das Problem nicht lösen werden. Aber es könnten einzelne Stellschrauben sein, die wir bewegen.
Ja, ich möchte noch mal ganz kurz sozusagen in die Schulrealität, weil manche Dinge, die auch gerade eben gesagt, Sie haben gerade davon gesprochen, Schwerpunktsetzung. Was heißt denn das eigentlich? In dem Moment, wo Schule dieses Orchestrierte ist, alle machen zur selben Zeit das Gleiche, zur selben Frage dieselbe Antwort, die dann an die Tafel kommt und am Ende wird eine Arbeit geschrieben.
Aber das ist doch nicht mehr Realität an den Schulen.
Das ist nicht mehr nur Realität. Genau. Nee, das stimmt. Aber nochmal, wenn das die Realität ist, das habe ich jetzt so eingeleitet, dann schaffe ich eine Individualisierung, in der ich ja sozusagen zu jemandem auch gehen muss, dann machen andere etwas anderes, das schaffe ich ja gar nicht. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass das auch eine Lernkultur ist, die in manchen Schulen mehr gegeben ist und in anderen nicht. Aber es ist auch eine Frage der Ressourcen. Das möchte ich ganz klar sagen. Weil, nochmal, wenn man auf Selbstständigkeit, wenn es um Selbstständigkeit geht, heißt das, ich kann mich um dich kümmern und dich fördern. Übrigens auch die sehr Guten fördern. Ja, ich fand das ganz toll. Eine Instagramerin, die sich mit Lernen beschäftigt, Caroline von Saint-Ange, hat gesagt, eigentlich müssten wir alle Schülerinnen und Schüler Förderschüler nennen. Das fand ich super. Förderung in einem ganz positiven Sinne. Wie kann ich dich, weil es gibt auch genug Kinder, die langweilen sich im Unterricht. Die sagen, ich habe da eigentlich keine Lust, weil das interessiert mich nicht mehr oder wie auch immer. Also das heißt, wir müssen zu einem Punkt, also, und wir haben das mit dem Personal gesagt, aber wir müssen zu einem Punkt, wo es nicht darum geht, sozusagen diese Geschwindigkeiten zu haben und sozusagen alle machen das, sondern wo man auch zusammen fördern kann. Ich möchte gerne eine Sache anschließen. Warum sollten junge Menschen Lehrerinnen und Lehrer werden? Es bleibt ja ein total geiler Job. Also, excuse my French, es ist der einzige, oder vielleicht nicht der einzige, aber einer der wenigen Jobs, wo man sozusagen unglaublich viel zurückbekommt, Selbstwirksamkeit hat. Man erreicht nie alle Schülerinnen und Schüler. Das geht nicht. Ja, manche finden einen doof, manche finden einen dies, das geht nicht. Aber sozusagen die Möglichkeit zu haben, mit jungen Leuten zusammen für sie Ziele zu erreichen, sie zu motivieren, sie dazu zu bringen, das Beste aus sich rauszuholen und vielleicht auch über ihre angenommenen Grenzen zu gehen, das ist großartig. Ich würde mir nur manchmal wünschen, dass sozusagen diese Idee, dass man 13 Jahre bei einem kleinen Teil dessen, was ein Lehrer macht, dabei war, dass die sozusagen nicht dann wieder dazu führt, dass man sagt, naja, also vormittags recht, nachmittags frei, sondern ich glaube, momentan haben Lehrkräfte auch ein Imageproblem. Aber jetzt macht es. Ich wollte also nur kurz die Chance nutzen.
Ja, aber das mit dem Imageproblem will ich gleich aufgreifen. Ich würde Sie gerne, wir drehen uns um einen Punkt, den nannte man, und ich nenne ihn auch heute noch, es gibt eine große Bildungsungerechtigkeit in Deutschland. Würden Sie sagen, es gibt in Deutschland eine große Bildungsungerechtigkeit? Jetzt streiche ich groß, damit es leichter wird. Gibt es in Deutschland eine Bildungsungerechtigkeit, nach wie vor eine strukturelle Bildungsungerechtigkeit?
Natürlich gibt es die. Das zeigen die Zahlen, das haben wir heute vielfach diskutiert, die gibt es und darum muss es gehen, die eben abzuschaffen. Und wenn ich vielleicht noch ergänzen darf zu dem Beispiel, was Sie genannt haben, glaube ich auch, dass wir heute viel zu oft noch beim Zufall sind und ich würde auch recht geben, dass es natürlich um Diagnose und so weiter gehen muss. Ich glaube aber, dass wir eben systematisch eigentlich schon eine Antwort hätten, wie man zumindest den Zufall kleiner werden lassen kann.
Ich höre das.
Und das ist aus meiner Sicht schon die Gesamtschule, die aus meiner Perspektive die Möglichkeit hat, eben nicht Schülerinnen und Schüler direkt in verschiedene Kategorien einzuteilen. Also zum Beispiel, du bist gut in Mathe, aber vielleicht bist du nicht gut in Deutsch. So, und dann gibt es, also man sieht sozusagen den Menschen nur als, er ist besonders leistungsstark oder nicht leistungsstark, aber wir alle haben ja unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und ich glaube, dass man in der Gesamtschule, wenn es gut gemacht ist, eben dann die Möglichkeit hat, einfach zu sagen, wir haben einen besonderen Förderkurs, einen Deutschförderkurs, der sozusagen in Kleinstgruppen genau diese Nachhilfe anbietet und ein junger Mensch kann dann eben da auch hingehen und wird da auch sozusagen hingeleitet und gesagt, das wird dir jetzt gut tun und du kannst dann in dieser Zeit, wo die anderen vielleicht andere Dinge machen, diese Förderung bekommen. Das ist aus meiner Sicht was, wo wir, wenn wir uns dafür entscheiden würden, dieses System insgesamt zu etablieren und dann viele Dinge noch zu ergänzen. Ja, also es geht immer noch um Sozialarbeit, es geht immer noch um vernünftige Systeme in sich. Dann glaube ich, hätten wir schon viel gewonnen, weil es nicht ein Zufall ist, sondern es diese Förderkurse und auch verschiedenste Förderabstufungen in dem System schon gibt. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
So, und jetzt sind wir ja bei einem ganz spannenden Thema und jetzt wird es auch sehr politisch. Denn die Frage der Gesamtschule oder andersgliedrigen Schulsysteme sind ja in den Bundesländern dann doch plötzlich etwas, was viele Leute interessiert. Und wenn ich über die Bildungsungerechtigkeit spreche, denke ich immer daran, dass die Bildungsungerechtigkeit eine der Fortsetzungen ist der Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Gesamtschulen sind äußerst umstritten, parteipolitisch auch umstritten. Aber es passiert ja noch etwas in den letzten Jahren. Es wachsen Privatschulen ohne Ende in den Städten. Die Privatschulen sind nicht wie früher, da hieß es, kommst du nicht mehr mit, gehst du in diese Schule, weil es eine Privatschule ist. Und die Privatschulen heute haben ein hohes Ranking, haben eine größere Lehrerdichte pro Kind, haben modernere Ausstattungen, so jedenfalls nimmt man es wahr. Es gibt also jetzt da wieder diese Bildungsungerechtigkeit, die aus der, ich sage jetzt nicht Ungerechtigkeit der Gesellschaft, aber aus der unterschiedlichen Einkommenssituation und Lebenssituation dazukommt. Was wiederum in den Schulen eine Verschlechterung der Vielfalt der sozialen Gruppen einerseits führt und bei denen, die in Privatschulen gehen, eigentlich zu einer Isolation, dass die nur eine Schicht Kinder kennen, eine Lebenskonzeption kennen und dann selten bei Freunden waren, die nur eine Dreizimmerwohnung haben. Und das alles erleben die dann nicht. Ist diese Entwicklung, wo also diejenigen, die es sich dann leisten können und auch bei guten staatlichen Gymnasien zum Beispiel doch mehr Unterricht ausfällt, doch mehr Probleme sind, ist das eine gefährliche Entwicklung für das Bildungssystem in Deutschland? Ist ja nicht nur in Deutschland so, aber hier wächst das jetzt sehr dramatisch.
Es kann eine gefährliche Entwicklung sein, aber es muss es nicht sein. Und ich glaube, man muss bei den Privatschulen sehr, sehr genau hinschauen. Wir haben Regionen, insbesondere Ballungsgebiete, gerade auch im Osten unserer Republik, da ist das Schulangebot nur sicherzustellen, eben weil es Schulen in privater Trägerschaft gibt. Die öffentlichen Schulen schaffen das nicht. Wir haben Städte, da sind 30%, teilweise 50% der Grundschulkinder in Schulen in privater Trägerschaft. Das heißt, wenn wir die jetzt abschaffen würden, dann hätten wir ein Problem, weil wir der Schulpflicht nicht mehr nachkommen können. Und da muss man aufpassen, gerade auch im Grundschulbereich, dass man ein breites Angebot sicherstellen kann, das in öffentlicher Hand liegt. Dass es Schulen in privater Trägerschaft sind, die immens hohes Schulgeld haben, die auch eine ganz bestimmte Schülerklientel adressieren. Ich glaube, die wird es immer geben. Und die sind auch nicht unser Problem, weil sie eine sehr, sehr, sehr kleine Gruppe adressieren. Wir müssen aber aufpassen, dass halt mit den Schulen halt nicht eine große zusätzliche Selektion stattfindet. Bei den Gesamtschulen, wir haben übrigens auch Gesamtschulen in privater Trägerschaft, ist das Problem meines Erachtens, seit es die Gesamtschulen gibt, waren sie nie eine wirkliche Alternative zum dreigliedrigen Schulsystem. Sie waren immer nur eine Ergänzung. Und das war gleichzeitig der Todesstoß für die Gesamtschulen in einer größeren Perspektive. Solange es das Gymnasium als Alternative gibt, haben wir Selektionsmechanismen, die bestimmte Kinder aus bestimmten Familien eher in die Gymnasien einspeisen als in die Gesamtschulen. Diese Förderkonzepte, die Sie gerade beschrieben haben, Frau Rosenthal, da gehe ich völlig mit Ihnen mit. Das muss aber nicht nur an der Gesamtschule funktionieren. Ich bin sehr dafür, über längeres gemeinsames Lernen nachzudenken. Wenn ich mir aber die empirische Realität anschaue in den Ländern, dann sind die Ergebnisse zumindest der vorhin schon genannten Bildungsstudien in den Bundesländern, die länger gemeinsam lernen, die eine weniger ausdifferenzierte Schulstruktur in der Sekundarstufe 1 haben, nicht besser als denen, die eher traditionell im Süden unserer Republik angesiedelt sind. Auch die Maße der sozialen Ungleichheit sind da nicht geringer als in den anderen. Das heißt, die Frage der Schulstruktur, die sollen wir diskutieren. Ich glaube nicht daran, dass in den nächsten 20 Jahren das Gymnasium abgeschafft wird. Und insofern muss es darum gehen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man innerhalb dieser Struktur keine Sackgassen produziert, dass man da, wo Förderbedarfe sind, auch Förderangebote macht und dass man sie auch entsprechend kostentechnisch absichert.
Aber haben wir das Problem aber nicht schon? Also wenn Sie sagen gerade sozusagen, da kann man nicht dran gehen, Dreigliedrigkeit muss sozusagen auf den unterschiedlichen Ebenen gefördert werden, aber wenn
Also ich bin sehr dafür für eine Verschlankung der Schulstruktur. Ich bin nicht für eine Fortführung der Dreigliedrigkeit. Bin ich falsch verstanden.
Okay, ich wollte nur sozusagen sagen, so wenn das Gymnasium sozusagen noch weiter aufgewertet wird, und zwar nicht im Sinne eines wissenschaftspropädeutischen Arbeitens, sondern wenn sozusagen der Handwerksbetrieb lieber den Gymnasiasten nimmt als zum Beispiel den Realschüler oder den Werkrealschüler beziehungsweise Hauptschüler. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was Gesamtschule ist, wahrscheinlich Gemeinschaftsschule hier. Ne? Das ist ja das Tohu Wabohu, findet sich ja schon in der Namensgebung. Jedenfalls, wenn das so ist, haben wir natürlich zusätzlich ein Problem, weil dann sozusagen die Hauptschule, da bin ich auch nicht der Erste, der das sagt, zur Restschule wird. Also
ich würde das gerne unterstützen, was Sie gerade sagen, weil es gibt sehr viele Gymnasiasten, drunter nimmt eine Handwerksfirma heute kaum Bewerber an. Aber ich will zum Schluss doch noch mal über das Curriculum reden, denn da sind wir auch im Content. Sie sind Bildungsforscher. Sind die Lehrpläne, wie wir sie jetzt haben, noch sinnvoll?
Ich würde schon über die Fachdidaktiken anregen wollen, dass wir darüber nachdenken, wo wir...
Ja, das denken wir nach. Sagen Sie mir, über was Sie gerade nachdenken.
Nein, das kann ich an der Stelle nicht, weil ich bin Soziologe und kein Fachdidaktiker Deutsch, Mathematik etc. Ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, an welchen Stellen kann ich das Curriculum Mathematik ausdünnen, um nicht... die ja Konsens sind, die Bildungsstandards, die anzugreifen.
Ist aber die Methodik richtig, dass wir in Klassen statt in Gruppen arbeiten, anders als nicht nur in Finnland, sondern anderen Ländern, einfach Neigungsgruppen machen, dass wir also das Lernen beibringen, aber mit Fächern und Angeboten, wo die Schüler und Schülerinnen auch neugierig sind, Lust haben, darüber zu lernen, ist also die Form, wie wir es tun, noch zeitgemäß.
Ich glaube, wir brauchen eine Varianz. Wir haben Schulen, die genau das, was Sie beschrieben haben, machen. Die jahrgangsübergreifend lernen, die in Lerngruppen arbeiten, die interessenorientiert arbeiten. Und die Kinder, gerade Grundschulklassen sind das, die ich gerade im Kopf habe, sind am Ende der vierten Klasse nicht schlechter als die anderen. Das heißt, wir müssen uns genau für solche Wege öffnen. Das finde ich schon, ja.
Ich würde das gerne jetzt alle drei fragen und mit Ihnen beginnen. Welche Idee, welcher Impuls der anderen Gesprächspartner aus der Runde hat Sie inspiriert oder überzeugt?
Ich fange an. Also ich finde, wir sind gar nicht so weit voneinander weg. Ich frage mich nur immer, wo fangen wir an? Also wo fangen wir konkret an? Das ist das, was mich immer wieder... also das heißt, die Frage nach eigener Schwerpunktsetzung, nach gemeinsamem Lernen, die Frage von externer qualifizierender Begleitung und eben das Stichwort multifunktionale Teams kam. Da läuft man bei mir auf jeden Fall offene Türen
ein. Bei was läuft man bei Ihnen in dieser Runde offene Türen ein?
Ich fand die Schilderung gerade von der Theater AG und diesen offenen Bildungsräumen einfach sehr überzeugend und ich glaube auch die Verzahnung von Diagnose und Förderung, aber eben mit Blick auf die Individualität der Schülerinnen und Schüler und nicht mit Blick auf Leistung, das fand ich auf jeden Fall sehr habe ich sehr mitgenommen.
Und Sie, lieber Marz?
Ich habe Herrn Blume als einen sehr engagierten und mit der Schule identifizierten Lehrer und Schulleiter wahrgenommen. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen ein Curriculum, das sich mit dem, was es Tag für Tag tut, identifiziert und dafür auch einsteht.
Herzlichen Dank.